Schwarze Stern, das autonome Politmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Schwarze Stern. Mehr beleuchten, was andere allzu gern in Schatten stellen. Stay tuned on Channel KKK.
An offering as I kneel in front of the sun, I often feel as if I'm ready to run. On the way to trying to become someone, I realize that you are where I'm from. Green, red, blue, white, black, dreams fled through night attacks. California, calendar, islander.
The Gel versus Tumex mit dem Song DIY A Partisan. Du hörst immer noch den Schwarzen Stern hier auf Kanal K, jeden vierten Dienstag im Monat. Und heute haben wir einen ganz ausführlichen Bericht über den Faschist, der geschnappt worden ist, weil er einen Bombenbasteln überführt werden hätte können aufgrund von Hinweisen von der autonomen Antifa Freiburg. Mir, der Schwarze Stern, hat können ein Interview führen mit dem Aktivist von der autonomen Antifa Freiburg. Und im ersten Teil geht es darum, wer das die autonome Antifa Freiburg ist, wie die Situation in Freiburg aussieht und eben ist eigentlich auch eine Einleitung zum Ausschlag, wo der ganze Bericht überhaupt ausgelöst hat, nämlich eben der Bombenbastler, der süddeutsche Neonazi. Aber jetzt erst mal, wer ist überhaupt die autonome Antifa Freiburg?
Hallo Horst, erstmals danke, dass du für ein Interview zur Verfügung stehst. Bevor wir zum Hauptthema, den geplanten Bombenanschlag, kommen, vielleicht noch vorab ein paar allgemeine Fragen. Du bist Teil der autonomen Antifa Freiburg im Breisgau. Kannst du eventuell kurz zusammenfassen, seit wann es euch als autonome Antifa gibt, wie es zu dieser Gruppe kam, was ihr so für Schwerpunkte habt, etc.?
Also unsere Gruppe gibt es seit 2007, also jetzt etwa 2 bis 2,5 Jahre. Die ist hervorgegangen aus der Antifa Freiburg, die sich gespalten hat zu der Zeit in 2 Gruppen, wobei die andere Gruppe sich jetzt gerade neulich wieder gespalten hat, wie das halt so in der Linken ist. Unsere Schwerpunkte liegen in der, wie der Name schon sagt, Bekämpfung des Neofaschismus und der Neonazis hier in der Gegend. Wir sind aber auch öfter mal in anderen Gegenden unterwegs, zum Beispiel in der Schweiz. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Veranstaltungen und ganz allgemein sind wir Revolutionäre und versuchen die soziale Revolution voranzutreiben. Also wir sind in erster Linie Antikapitalisten und in zweiter Linie Antifaschisten.
Wie sieht zurzeit die Lage hier in Freiburg aus? Was habt ihr so für eine Regierung? Wie sehen linksautonome Strukturen aus und wie sieht es auch bei den Rechtsextremen aus bei euch?
Also ehrlich gesagt gibt es hier nicht sonderlich viele Nazis in der Gegend. Das heißt nicht unbedingt, dass sie kein Problem darstellen, wie man jetzt auch gerade wieder gesehen hat. Da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schwach besetzte Gegend, was Nazis anbelangt. Die Regierung hier, also die Stadtregierung, ist eine grüne, eine linke Mehrheit. Grün klingt jetzt erstmal, wie soll man sagen, sehr liberal. Unser Oberbürgermeister ist auch ein Grüner, aber er ist eher vom rechten Flügel der Grünen Partei. Ganz allgemein ist das Klima aber schon ziemlich liberal im Vergleich zu vielen anderen Städten. Die Landesregierung ist schwarz-gelb, das heißt eher konservativ-liberal. Die Liberalen sind hier wirtschaftsliberal, also kein Stück cool. Und ganz allgemein sind die, ist die Stimmung in Baden-Württemberg sehr konservativ geprägt. Und das Wählerklientel, also hier kann man einen schwarzen Besen in die Ecke stellen, der wird auch gewählt. In Deutschland ist ja gerade eine große Koalition an der Regierung, jetzt stehen wir kurz vor den Wahlen. Also am 27. sind Wahlen hier in Deutschland zum Bundestag. Und ja, das Thema Rechtsextremismus beschäftigt alle Parteien, weil es einfach in vielen Gegenden Deutschlands ein großes Problem damit gibt. Insbesondere im Osten, aber nicht nur da, auch in Bayern zum Beispiel oder im Saarland oder wie jüngst auch in Dortmund zu sehen war bei der Antikriegsdemonstration der sogenannten. Und Dortmund ist halt ein Schwerpunkt der freien, also der autonomen Nationalisten, wohingegen der Osten groß besetzt ist mit Front, würde ich eigentlich beinahe gesagt, Nazis von der NPD bis Kameradschaft. Kameradschaften und in vielen Gegenden Deutschlands, also in Westdeutschland, eben die Kameradschaften sehr stark sind.
Ihr macht euch ja immer ein wenig auf euch aufmerksam, egal ob ihr nun 52 Nazis in Zempach fotografiert, einen NPD-Kreisverband zerschlägt, Nazis haltet oder wie zuletzt einen geplanten Bombenanschlag aufdeckt. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da genau vorgefallen ist?
Also das war so, dass die Nazis um Thomas Baumann in Weil am Rhein schon seit längerem aktiv sind und immer mal wieder kleinere Gruppen gründen, sei es Kameradschaften wie die Freie Kräfte Lörrach, wie sie sich selber genannt haben, oder das Aktionsbüro, Moment, jetzt kriege ich die Namen immer wieder durcheinander, die haben so viele Namen gehabt, Aktionsbündnis Südbaden oder das Aktionsbüro Dreiländereck, wie sie sich dann zum Schluss genannt haben, eben auch als Hinweis darauf, dass sie grenzüberschreitend aktiv werden wollten. Und dieser Thomas Baumann, Thomas Horst Baumann, jeder gute Deutsche heißt mit Mittelnamen Horst, wie ich auch, dieser Thomas Baumann hat Bomben gebaut in seiner Wohnung bei seinen Eltern. Und zwar nicht zu knapp, also der hatte auch Schweizer Sturmgewehre da, hatte Waffen von Messer bis Pistolen, scharfen Schusswaffen, alles mögliche zu Hause, war ein ziemlich durchgeknallter Typ, aber eben nicht nur durchgeknallt, er war halt lokaler JN-Chef, also Junge Nationaldemokraten, Jugendpartei der NPD, dem deutschen Pendant zur PNOS. Oder andersrum, je nachdem, wie man es sieht. Und dieser Thomas Baumann hatte halt da seine Kameraden. Ich würde mal sagen, der engere Kreis bestand aus 8 Leuten ungefähr, die wir alle mit einem vollständigen Dossier geoutet haben. Hatte gute Kontakte zur NPD, zu Christoph Bauer, der auch schon seit 20 Jahren oder so in der Nazi-Szene aktiv ist und der auch immer mit seinen guten Kontakten ins Fricktal zum Beispiel angibt. Diese Szene da war eigentlich relativ isoliert, hatte also kaum groß Einfluss und hat sich jetzt langsam strukturiert und wollte eben loslegen. Also die haben kleinere Demonstrationen geplant, die haben angefangen, Linke zu terrorisieren, Anti-Antifa-Arbeit zu machen. Und wir haben die schon seit etwa anderthalb Jahren ziemlich genau auf dem Schirm und haben die genau beobachtet. Ganz im Gegensatz zur Polizei, die einfach keinen blassen Schimmer von dem ganzen Krams hatte da unten. Und das hat sie auch nicht sonderlich interessiert. Und ehrlich gesagt scheint sie das auch jetzt noch nicht sonderlich zu interessieren.
Ein Aktivist von der autonomen Antifa Freiburg bei uns im «Schwarzen Stern» im Interview. Und gerade nach ein paar Klängen Musik geht es weiter. Wir schauen die Person Thomas Baumann genauer an. Was ist das für ein Neonazi? Und zu was hat er genau alles so in seinem Kämmerli getrieben? Das noch, kann ich sagen. Against Forgetting, so heißt der Song von Drowning Dog. Viel Spaß.
Ain't gonna forget. You ain't crazy.
Against Forgetting.
Ain't gon' forget, I never look away, trying to understand how life got this way. Ain't gon' forget, lest it be forgotten for another generation, but this time it's stopping. My baby's put on hold, my baby's on his own, and yours is poured in the mold, cut up in the fold. Stack it up, let's play again, and this time I'm bringing friends, and we ain't gon' forget, lest it be forgotten for another generation, but this time it's stopping. Ain't gon' forget, lest it be forgotten to another generation, but this time it's stopping. I said this time it's stopping.
Again, forget it.
Historical amnesia got you in a jam, got you sucking Uncle Sam third hand.
Wie du jetzt gesagt hast, engagiert er sich in verschiedensten rechtsextremen Gruppierungen. So war Baumann für euch kein unbeschriebenes Blatt.
Nein, also Thomas Baumann war wirklich kein unbeschriebenes Blatt, der war sehr umtriebig. Also man muss sich diesen Typen, der ist ja jung, ne? Der ist 22 Jahre alt, muss ich den mal genauer angucken. Der ist zur Schule gegangen, ist da aufgewachsen in Weil am Rhein, hat dann war dann beim Militär 2 Jahre Zeitsoldat, bei den Krisenreaktionskräften, war in Schützenvereinen aktiv, war also mit anderen Worten gut integriert, ein ganz normaler junger Mann, ne, junger, guter Deutscher. Und der hat in seiner Freizeit war dann halt Nazi und ist also schon relativ früh zu den Nazis gestoßen, war früher Skinhead und hat dann irgendwann sich von, nach eigenen Angaben, den Asozialen getrennt und ist dann zu Nazis aufgestiegen und hat dann eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Ist also in kürzester Zeit in der JN aufgestiegen, war dann auch im Landesvorstand, wo alle Stützpunktleiter der JN vertreten sind, ist dann auch zu überregionalen Treffen gefahren, hat sich also immer sehr mit den anderen Kameraden aus dem Reich vernetzt, war auch in bundesweiten Strukturen, wie zum Beispiel dem Braunen Kreuz, was mittlerweile Nationaler Sanitätsdienst heißt, also die Erste-Hilfe-Struktur der NPD. Und ganz allgemein war er an Vernetzung interessiert. Er ist auf Demonstrationen gefahren. Er hat angegeben, dass er Interesse hat am einer Ordnertruppe mitzumachen bei der NPD. Das ist so eine neue Schlägertruppe, SA-mäßig, die aufgestellt wurde, um Veranstaltungen zu schützen. Und das ist eigentlich in Deutschland noch kaum ein Thema. Also wir weisen schon länger darauf hin, dass es eben stattfindet und dass es diese Organisation gibt. Und das ist einfach, wird hier kaum wahrgenommen. Und das sind halt nicht irgendwelche Leute, die in dieser Truppe drin sind, sondern das sind Leute wie Thomas Baumann, die Bomben legen wollen. Das sind Leute, die Waffen zu Hause horten, die sich auskennen damit und auch Schulungen machen, sowohl auf ideologischem als auch auf wehrsporttechnischem Gebiet. Das hat er also alles auch gemacht. Er hat Leute eingeladen nach Lörrach, nach Weil. Er war Stützpunktleiter Lörrach der Jungen Nationaldemokraten. Oder ist es auch immer noch, auch wenn er jetzt in der JVA im Knast hier in schönen Freiburg sitzt. Der Mann hat Leute rangezogen. Also er sagt selber, er sei im vorpolitischen Raum aktiv gewesen. Er wolle nicht in die NPD eintreten, hat er dem Landesvorsitzenden geschrieben, der ihn versucht hat, auch gleich für die NPD nachzuwerben. Und hat gesagt, nein, also er sieht seine Aufgabe in der Schulung junger Nachwuchskämpfer. Und hat auch, ja, also der war, muss man sich so vorstellen, das war ein ziemlich durchgeknallter Survival-Freak. Also der hat sich Flüssignahrung bestellt, hat sich Flecktarnhosen und und natürlich auch Unterwäsche, 4 Hosen für 100 Euro. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. solche Sachen. Also der war schon ziemlich gut dabei, eine Menge Kohle rauszuhauen. Da haben wir uns auch wirklich gewundert, wie viel Geld er so im Monat ausgegeben hat. Und er hat sehr viel Krams gekauft, wie man es braucht, wenn die Welt untergeht. Er war in Survival-Foren aktiv, er war in Messer, in Waffenforen aktiv, hat sehr viel Zeit im Internet zugebracht und hat sich darüber eben auch mit rechtsradikalen Strukturen aus ganz Deutschland vernetzt. Und er hat auch das Ganze weitergegeben an seine Kameraden vor Ort und war eben dabei, diesen Ortsverband aufzubauen. Und hat diese Gründungsveranstaltung ist auch noch nicht so lange her. Also das haben sie jetzt gerade diesen Stützpunkt gegründet. Und da ist es wirklich interessant, sich anzugucken, was sie damit erreichen wollten. Also klar, er wollte natürlich die Sachen vor Ort vernetzen, also die nationalen Strukturen aufbauen. Aber die JN, insbesondere Alexander Neidlein, Rechtsterrorist und stellvertretender Landesvorsitzender der NPD und stellvertretender Bundesvorsitzender der JN, der hatte weitergehende Pläne. Also der wollte diesen Stützpunkt aufbauen, um von da aus das südbadische Gebiet und eben auch hoch bis Freiburg systematisch anzugreifen, wie er das genannt hat, weil es hier kaum Strukturen gibt, kaum belastbare Strukturen. Und das ist, würde ich mal sagen, gescheitert.
Der Horst, Aktivist von der Autonomen Antifa Freiburg, im Gespräch mit dem Schwarzen Stern. Der Thomas Baumann, also eine recht kranke, perfide Person. Und was da genau der Bezug zur Schweiz ist, ob er ein Einzeltäter oder ob er bestens vernetzt ist weltweit, das hören wir dann im dritten Teil. Das aber nach einem Song, und zwar Kunde von Lost in Dreams, doch, und heisst Dieter Living Now.
Ja,
Ja, du hörst immer noch den schwarzen Stern hier auf Kanal K. Es ist der vierte Dienstag und immer zwischen 9 und 10. Da sind wir bei mir am Drücker, wir auf der Leitung, wie auch immer. Wir haben heute einen ausgewogenen, sehr ausführlichen Bericht über die Autonome Antifa Freiburg, respektive mit einem aktiven Mitglied davon. Der Grund, warum wir den Bericht machen, ist nämlich der Thomas Baumann. Er ist ein Nazi, kann man glaubens, muss man so sagen. Er ist ein Nationalsozialist und tut auch gerne Bomben basteln, wie wir schon gehört haben, und hat einige Beziehungen auch. Und im dritten Teil hören wir, wo das genau der Bezug zur Schweiz liegt. Was verbindet Thomas Baumann mit der Schweiz?
Laut eurer Mitteilung hat Baumann unter anderem Kontakt zum Schweizer Michael Haldimann aus Burgdorf von der Partei National Orientierte Schweizer. Gibt es eventuell noch mehrere Verbindungen in die Schweiz? Weil am Rhein, der Wohnort von Baumann, liegt ja auch direkt an der Grenze zur Schweiz.
Ja, dieser Kontakt zu dem Haldimann ist ganz interessant. Den sollte man sich unbedingt mal genauer angucken. Also der Haldimann ist ja auch, vielleicht kleine Info, auch gerade umgezogen in eine neue Wohnung. Die alte, ja, hat ihm aus verschiedenen Gründen scheinbar nicht mehr so zugesagt. Auf jeden Fall hat er den Kontakt aufgenommen, der Baumann, zu dem Haldimann, und zwar über den Schaub. Das ist Jürgen Schaub, ist, ich glaube, Jürgen heißt sein Vorname. Ach, das sind so viele verschiedene Nazis, da wissen wir noch, die ganzen Namen durcheinander kriegt. Ja, egal. Jedenfalls, der Schaub macht immer Vorträge, macht Reisen in die Schweiz und eben auch durch Deutschland. War auch hier in Freiburg schon des Öfteren, wie sie glaubten, immer unerkannt. und ist dann auch weitergereist in die Schweiz und hat da Kontakt vermittelt zur PNOS. Also der Baumann wollte Kontakt bekommen zur Jugendgruppe der PNOS, um da eine Kooperation aufzuziehen. Und Haldimann hat ihm halt gesagt, so was haben wir gar nicht. Komisch eigentlich, weil es gibt ja schon sowas wie die HJ da, aber also die helvetische Jugend, scheinbar kennt er sich in seinen eigenen Strukturen nicht so sonderlich aus, aber er hat das halt irgendwie nicht vermittelt, sondern hat gesagt, lass uns mal selber Kontakt aufnehmen und wollte dann auch ihn treffen. Wir wissen nicht so genau, wie das dann weiter lief. Da gibt es eine kleine Lücke in der Recherche bei uns, aber sie haben dann in großen Tönen verkündet, dass sie jetzt ein Aktionsbüro Dreiländereck aufmachen wollen, zusammen mit französischen Kameraden. Und das Ganze hat dann, ich weiß, für wenige Wochen bestanden und hat sich dann gleich wieder aufgelöst. Wenige Tage, bevor das Ganze dann aufgeflogen ist mit dem Bombenfunter. Und die Verbindung in die Schweiz sind natürlich einfach durch die geografische Lage schon allein dadurch gegeben. Er ist zum Beispiel, hat er diverse Kampfsportvereine in Basel angeschrieben, war begeisterter Muay Thai-Kämpfer und hat selber eine Karate-Ausbildung gehabt, Shotokan-Karate. Und hat da versucht, eben in der Schweiz sich weiterzubilden, was das anbelangt. Da gibt es ja auch einige Skandale, gerade in Basel mit Sportevents, die von Thor Steiner-Läden finanziert wurden und unterstützt wurden im Kampfsportsektor. Das bleibt noch zu eruieren. Also da hat die WOTS ja mal angefangen, ein bisschen nachzuhaken. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Dann hat er sich Waffen bestellt und gekauft in der Schweiz. Also er hat ein Schweizer Sturmgewehr zu Hause, hat auch Magazine angefragt, ob die nach Deutschland geliefert werden können für das Schweizer Sturmgewehr 57, glaube ich. Bin da nicht so der Waffenexperte. Ganz allgemein hat er keinerlei Berührungsängste und hat eben auch ausgenutzt, dass die deutschen und die Schweizer Behörden kaum kooperieren, was den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen über Nazis anbelangt. Ich meine, die deutschen Bullen haben es ja kaum auf die Reihe gekriegt, da irgendwas oder ihnen irgendwie mal im Blick, was heißt kaum, sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt, ihnen irgendwie im Blick zu behalten. Und da kann man natürlich überlegen, wie dann diese grenzüberschreitenden Kontakte sind. Von Frankreich wollen wir mal ganz schweigen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bullen da unten Französisch sprechen, also echt nicht.
Nochmals zurück zu Baumann selbst. Eine gewisse Vernetzung zu anderen Nazis ist ja nicht abstreitbar. Trotzdem wurde von vielen Medien ja als Einzeltäter und Spinner hingestellt. Wie siehst du das genau?
Ja, diese Einzeltäter-These ist klassisch. Also natürlich ist ja nicht so, dass wir das nicht irgendwie im Vorfeld hätten erahnen können, dass das passiert, und waren natürlich auch gewappnet. Und mittlerweile gibt es auch eine Menge Presse, die dann, weil sie Informationen bekamen, dass dem nicht so ist, das auch geschrieben haben. Und diese Einzeltäter-These ist einfach so nicht haltbar. Das ist Quatsch. Also die Polizei wusste direkt, wer da noch involviert ist. Sie wusste, dass sie bei Christoph Bauer illegales Material finden würde. was sie aber nicht tat, weil sie seine Wohnung nicht durchsucht haben. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, das haben wir schon so oft gemacht und bisher haben wir ihm die Chemikalien immer wieder zurückgegeben und warum sollen wir das einfach nochmal machen? Also da ist es sehr schwierig, nicht zynisch zu werden in Anbetracht der Tatsache, dass die Bullen da unten wirklich, ja, die haben das gemacht, was unbedingt nötig war, um vor der Presse bestehen zu können, um vor der Öffentlichkeit bestehen zu können und kein Deut mehr. Sie hatten die Information, wer noch mit involviert ist und sie haben sie nicht genutzt. Was daraus folgt, kann man sehen. Die Nazis sind weiter aktiv. Der Christoph Bauer fährt immer noch regelmäßig nach Freiburg. Max Höckendorf war jetzt am Wochenende in Dortmund auf der Nazi-Demo. Und in Freiburg wurden Scheiben eingeschmissen und ein Brandanschlag auf die KTS verübt. Das ist ein klares Produkt und Resultat der Polizeistrategie, die hier gefahren wird. Die Polizei, die hier auf dem rechten Auge blind ist und Linke verfolgt stattdessen. Und das ist wirklich das gilt es zu thematisieren und diese Polizeistrategie ist einfach unerträglich.
Autonome Politmagazin auf Kanal K. Ende August ist von der autonomen Antifa Freiburg im Breisgau ein geplanter Bombenanschlag aufgedeckt worden. Geplant ist der Anschlag von Thomas Baumann worden, ein südbadischer Nazi, der in Lörrach auch der Stützpunktleiter der jungen Nationaldemokraten war. Die jungen Nationaldemokraten sind die junge Organisation der rechtsextremen NPD. Thomas Baumann hat für den Bau von mehreren Bomben alle nötigen Chemikalien schon organisiert. Außerdem auch diverse Waffen wie Messer oder eben auch Schusswaffen. Laut dem Kommuniqué der autonomen Antifa hat er das autonome Zentrum in Freiburg, die KTS, schon als Anschlagsziel ausgekundschaftet. Aufgrund der Hinweise der Antifa hat die Polizei am 26. August die Wohnung von Thomas Baumann durchsucht, die Beweismittel beschlagnahmt und ihn festgenommen. Obwohl von den Medien der Thomas Baumann als Spinner und Einzelgänger betitelt worden ist, lässt sich ein Bezug oder eine Mithilfe von anderen Nazis nicht abstreiten. So ist sicherlich Unterstützung vom Lörracher NPD-Chef Christoph Bauer oder vom Kameradschaftsführer Thorsten Zieten ausgegangen. Kontakt hat der Thomas Baumann noch zu vielen weiteren Nazis und rechtsextremen Gruppierungen gehabt. Teilweise haben die bis in die Schweiz gelangt, wie wir bereits schon gehört haben. So hat er zumindest Kontakt zum Burgdorfer Michael Haldimann gehabt. Haldimann, ein Mitglied der Partei National Orientierte Schweizer, kurz PNOS. Der Thomas Baumann ist 22 und hat noch bei seinen Eltern in Weil am Rhein gewohnt. Er ist zurzeit in der Ausbildung als Altenpfleger und in seiner Freizeit engagiert er sich in verschiedensten rechtsextremen Strukturen. An Nazi-Aufmarsch tritt er als Mitglied des Nationalen Sanitätsdienstes im sogenannten Braunen Kürz auf. Er ist Mitglied im Kampfbund Deutscher Sozialisten und ist außerdem Gruppenführer der Kameradschaft Freie Kräfte Lörrach. Das, nachdem er in jüngeren Jahren noch als Skinhead unterwegs war. Ein bisschen verdächtig hat er sich dann gemacht, als er die Bücher «Schwarzpulver für Survival», «Schwarzpulver und Sprengsalpeter», «Chemische Kampfstoffe», «Giftgase» sowie «Nitroglycerin und Dynamit» gekauft hat. Das hat man vielleicht noch aus typischen Waffentisch von irgendeinem Nazis können abtun. Anders hat es dann aber ausgesehen, als er Anzündlitzen, elektrische Anzünder, eine ferngesteuerte Zündanlage, eine digitale Waage und Chemiehändchen sich besorgt hat. Man hat gemerkt, dass ihm mehr um ein praktisches als ein theoretisches Interesse geht. Als er dann noch Chemikalien in grösseren Mengen gekauft hat, ist dann alles klar gewesen. Zu diesen Chemikalien gehören unter anderem 3 kg Calciumcarbid, 2 kg Salpetersäure oder 2 kg hochkonzentrierte Schwefelsäure. Aus diesen Stoffen hat man ohne grosse Aufwände zum Beispiel TNT herstellen. Weitere Aufzählung, was für Chemikalien er sich sonst noch beschafft hat, lasse ich mal an dieser Stelle sein. Wir haben bessere Informationen als die Polizei, hat die autonome Antifa verlauten. So dass die Polizei eigentlich nichts mehr anderes hat müssen machen, als den Thomas Baumann festnehmen. Denn bevor die Polizei in Lörrach zur Pressekonferenz eingeladen hat, ist bereits das Kommuniqué von der Antifa online gewesen. Im Kommuniqué sind einerseits die ganzen Bezüge vom Thomas Baumann erläutert, Hintergründe erklärt, die an der Pressekonferenz nicht mal angesprochen worden sind. Und außerdem sind alle von der Polizei sichergestellten Chemikalien von der Antifa aufs Gramm genau und mit jeweils richtigen Bezeichnung im Internet schon aufgelistet gewesen. Und das bei 22 Kilogramm Rohmaterial. Für die autonome Antifa ist außerdem klar, dass er sicherlich kein Einzeltäter war und als Angriffsziel nicht nur KTS in Frage gekommen ist. Abgeschlossen haben sie dann mit dem Satz, wir vertrauen der Polizei nicht, wir vertrauen nur uns selber. Mit dem Aktivist von der autonomen Antifa hat der Schwarze Stern können exklusiv für dich reden. Und zwar geht es im vierten Teil um die Bombe.
Anschlag. Im Internet war zu lesen, dass Baumann rund 22 Kilogramm Rohmaterial sich für den Bombenbau beschaffen hat. Ihr habt in eurer Mitteilung auch diverse Chemikalien etc. erwähnt, was für viele wohl nicht sehr vielsagend ist. Kannst du einfach erklärt sagen, was für eine Bombe man sich da vorstellen muss oder beziehungsweise was mit dieser angerichtet hätten werden können?
Es geht dabei nicht um eine Bombe. Es geht dabei um verschiedene Bomben, die damit gebaut werden können. Also verschiedene Arten von Bomben. Der Thomas Baumann scheint offensichtlich experimentiert zu haben. Also es gab ja nicht nur das Bombenbaumaterial, es gab auch die nötigen Handschuhe, es gab die Flakons, das chemikalische Handwerkszeug, um eben zu experimentieren und Sachen herzustellen. Diese Sachen wurden ja auch alle von der Polizei gefunden und drapiert auf dem Tisch und nur eben nicht alles. Auf Nachfrage hieß es dann von der Polizei, nee, also sie hätten da schon so ein paar Sachen weggelassen, weil ihnen das zu heikel war, weil sie wollen ja ihr Gebäude behalten. Das war also sehr gefährlich, was er da gemacht hat. Fangen wir mal vorne an. Also vom grob, so ein bisschen von oben drauf geguckt, 22 Kilogramm sagt natürlich erstmal nicht viel. Aber wir gucken uns mal die Menge an. 22 Kilogramm, daraus hätte man laut Angaben der Sprengstoffexperten der Polizei eine 5 bis 8 Kilogramm Bombe bauen können. Der größte bisher bekannt gewordene Anschlag, der von Nazis geplant war, hätte 2003 in München stattfinden sollen. Damals ging es um 13 Kilogramm Rohmaterial und um eine 1,3 Kilogramm Bombe, was verhindert wurde, auch mehr durch Glück, weil ein Aussteiger von seinen Kameraden zusammengeschlagen wurde und die Polizei dann die Wohnung der Kameraden durchsucht haben und dort das Bombenbaumaterial gefunden haben. In diesem Fall sind sie durch eine anonyme Anzeige darauf aufmerksam geworden und haben die Wohnung durchsucht und dieses Material gefunden. Dieses Material, wir wussten das natürlich auch nicht, was man daraus macht. Also bei uns gibt es keine Sprengstoffexperten. Wir mussten halt Experten zur Rate ziehen, haben verschiedene unabhängige Leute gefragt, die sich damit auskennen. Und die haben sowohl Linke als auch ganz normale Chemiker. Und die haben halt alle gesagt, um Gottes Willen, geht damit zur Polizei oder macht irgendwas anderes, aber lasst den Typen nicht irgendwie, also sie waren wirklich schockiert, so, weil das Material ist wirklich gefährlich. Man kann daraus verschiedene Bomben bauen. Es sind die wesentlichen Sachen da, um TNT herzustellen, um Nitroglycerin herzustellen, um THTP herzustellen. Das sind alles sehr, sehr exotherme Reaktionen, die da stattfinden. Das sind Sachen, mit denen kann man Gebäude sprengen. Was er jetzt konkret gemacht hat, war, er hat eine Rohrbombe gebaut. Die lag auch dann schon fertig auf den Tisch drapiert, den die Polizei da aufgebaut hatte. Diese Rohrbombe war, wie soll man sich das vorstellen, das war so ein Rohr mit zwei Verschlüssen am Ende, was mit Sprengstoff gefüllt wird. In der Mitte wird eine sogenannte Anzündlitze, besser bekannt als Docht oder so, reingesteckt und dann angezündet. Das Ganze explodiert und hat allein dadurch, dass durch die Kraft der Explosion kann es schon zu schweren Verletzungen kommen. Die Teile, die Materialteile, die dann zerfetzen, fliegen durch die Luft und es gibt eine Splitterwirkung, was noch erhöht werden kann, indem zum Beispiel Material in die Bombe reingemacht wird, wie Nägel oder Reißzwecken oder so. Was er auch noch gemacht hat, was besonders perfide war und was darauf hindeutet, dass er eben Menschen töten wollte, war, er hat Gaffertape genommen und hat da kleine Stahlkugeln reingedrückt und dieses Gaffertape wollte er um die Bombe wickeln, um die Splitterwirkung noch zu erhöhen. Es ging ihm also nicht darum, ein Gebäude in die Luft zu sprengen, sondern es ging ihm darum, Menschen zu töten. Das wird dadurch auch erhärtet, dass wir mitbekommen haben, gegen wen sich das Ganze richtet, nämlich explizit gegen uns und gegen andere linke Institutionen in Freiburg, wie zum Beispiel den Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, explizit mit Adresse genannt hier in Freiburg. Und auch die Privatadresse des DGB-Vorsitzenden sollte rausgesucht werden, um einen Mordanschlag auf ihn zu verüben.
Recht ein kranke Sau, also der Thomas Baumann. Und passend dazu, ja, oder, naja. Jedenfalls, Lies Feed the Machine mit dem Song Thanks for the Bombs. Autonome Politmagazin hier auf Kanal K. Ende August ist von der autonomen Antifa Freiburg im Breisgau ein geplanter Bombenanschlag aufgedeckt worden. Wir haben einen Aktivist von der autonomen Antifa Freiburg im Breisgau im Interview hier im Schwarzen Stern, jetzt im fünften und letzten Teil, Beweis, Polizei und eben doch ein Anschlag auf die KTS. Hört doch selber.
Noch das Problem, dass Sie Baumann auch nachweisen müssen, einen Anschlag auch geplant zu haben und dies mit Beweisen bestätigen. Gibt es nach deinen Kenntnissen denn Beweisen? Die Polizei hielt sich ja auf der Pressekonferenz ja doch ein wenig zurück.
Nun, es gibt diesen Mailverkehr, der auch schon des Öfteren in verschiedenen Zeitungen offengelegt wurde und zitiert wurde. Wir haben diese Erkenntnisse, das wird wohl kaum vor Gericht verwendet werden und ehrlich gesagt habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Polizei dann ein gesteigertes Interesse hat, diesen Mann zu überführen. Ich glaube eher, die versuchen das Ganze so klein zu halten wie nur irgend möglich. Also nicht nur die, sondern halt die ganze Öffentlichkeit hat sich jetzt zwar darüber aufgeregt, aber tatsächlich was passiert. Ich wüsste nicht, was für ein Druck erhöht worden wäre, um ihm die Polizei dazu zu bringen, auch nochmal seine Komplizen hochzunehmen oder so. Wir haben nicht nur jetzt darauf hingewiesen, dass diese Bomben da gebaut werden. Wir haben bereits im März 2008, also vor etwa anderthalb Jahren, ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Christoph Bauer Material für eine Bombe sich besorgt hat. Anderthalb Jahre lang ist nichts passiert. Jetzt auf einmal ist die Öffentlichkeit unglaublich schockiert. Dann sollen sie mal besser auf unsere Homepage gucken. Wir haben vor mehreren Wochen schon Hinweise, also eine Meldung geschrieben, wo drin steht, es ist ein Anschlag geplant von Christoph Bauer auf den DGB-Vorsitzenden in Freiburg. Expliziter können wir diese Warnung nicht aussprechen. Insgesamt haben wir das Gefühl, hier wird sehr viel verharmlost. Hier wird die Nazis werden einfach nicht ernst genommen. Es wird die Gefahr verkannt. Und es wurden uns sogar schon zynische Ratschläge gegeben. Lass doch das nächste Mal einfach die Bombe explodieren, dann werden die Leute schon aufwachen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich damals anwesend war, als in der Reitschule eine Bombe explodiert ist, 2007. Und ich habe das schon miterlebt, was es bedeutet, wenn eine Brandbombe hochgeht. Es war damals eine zeitgesteuerte Brandbombe. Es waren mehrere Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit und einem Zeitzünder versehen, in eine 1500 Leuten gefüllte Halle gelegt. Und es konnte nur durch Glück gerade noch rechtzeitig diese Bombe nach draußen gebracht werden. Das war für mich zutiefst schockierend. Und wir haben daraus eben die Schlüsse gezogen und gesagt, sobald wir Hinweise finden, dass Nazis was Ähnliches planen und machen, werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um sie daran zu hindern. Und genau das haben wir auch getan.
Nun ist es aber doch zu einem Anschlag gekommen. In der Nacht auf den 9. September wurde ein Brandanschlag auf das autonome Zentrum KTS hier in Freiburg verübt. Ein Zufall ist es wohl kaum, oder?
Wir gehen fest davon aus, dass es eben ein Racheakt war der Nazis. Das wurde schon öfter angekündigt. Es gab diese Ankündigung im Internet, es gab die Ankündigung per Mail. Wir haben selber von Nazis Mails erhalten, in denen drin stand, die Rechnung wird euch präsentiert. Es gab also explizite Warnungen. Wir haben das Ganze öffentlich gemacht. Auch hier ist ein völliges Vertuschen zu erkennen. Es gab niemanden, der das Ganze ernst genommen hat. Wir haben versucht, die KTS zu schützen, aber da es kein bewohntes Projekt ist, können wir auch nicht rund um die Uhr da sein. Die Namen sind bekannt. Wir wissen, wo die Täter wohnen. Wir wissen, dass sie weitere Dinge planen. Wir sagen das hier ganz offen. Wir haben es auch in der Öffentlichkeit gesagt. Wir sehen weiter, dass die Öffentlichkeit wegschaut und die Nazis vor sich hinwerkeln lässt. Und wir müssen ganz klar sagen, wenn die Polizei, wenn der Staat dieses nicht in den Griff bekommt, dann müssen wir eben selber handeln.
Zum Schluss noch, wie denkst du, wird sich das Ganze in nächster Zeit entwickeln? Was sind so deine Prognosen?
Wir werden weiter wachsam sein, wie wir es bisher auch immer waren. Wir haben mittlerweile relativ viel Erfahrung mit solchen Sachen und auch was den Umgang der Öffentlichkeit mit solchen Nazi-Anschlägen anbelangt. Wir werden versuchen, das Ganze weiter zu thematisieren. Es wird uns wahrscheinlich nur zum gewissen Teil gelingen. Die Aufregung wird sich legen. Das Ganze wird wieder in eine subkulturelle Ecke gedrängt werden, wo es heißt, naja, da gibt's halt ein Problem, aber das geht uns ja in erster Linie nichts an. Wir werden versuchen zu verhindern, dass die Nazis eben das schaffen, mit einem spektakulären Anschlag von sich reden zu machen. Zum Glück konnte das ja verhindert werden an der KTS, dass die KTS abgebrannt ist. Aber auch nur durch Glück. Also wenn länger gewartet worden wäre, wenn nicht zufällig eine Nachbarin das gesehen hätte, dann hätte der Dachstuhl angefangen zu brennen und dann wäre das Gebäude weg gewesen und nicht mehr zu retten gewesen. Und das ist einfach jetzt eine Situation, wo es heißt, es ist schon passiert. Also es gibt nicht mehr die Aussicht darauf, wir müssen warten und hoffentlich passiert nichts, sondern es ist bereits der Fall eingetreten, dass die Nazis hier einen Anschlag gemacht haben. Und jetzt ist es Zeit, hier in der Öffentlichkeit zu mobilisieren. Wir werden das versuchen. Wir haben auch schon angefangen damit. Und wir werden nicht eher ruhen, bis der letzte Nazi hier davon abgebracht ist, solche Sachen zu machen.
Gut, dann danke ich nochmals für das Interview und überlasse dir noch das Schlusswort.
Fight Fascism.
Fight Fascism. Ein Schlusswort, wo auf jeden Fall eine Berechtigung hat. Ein Aktivist von der Autonomen Antifa Freiburg im Breisgau im Interview mit dem Schwarzen Stern. Wie im Interview erwähnt, ist es zu einem Brandanschlag gekommen. Nacht vom 9. September ist ein Kassenhäuschen aus Holz angezündet worden. Die Medien haben dann über fahrlässige Brandstiftung spekuliert, sodass zum Beispiel ein weggeworfene Ziege das Häuschen zum Brennen gebracht habe. Aber eben, die Nazis haben bereits eine Rache angekündigt. Jedenfalls ist das Kassenhäuschen vollständig abgebrannt. Die Hitze hat dann auch mehrere Fenster zum Zersplittern gebracht, sodass sie in mehreren Räumen zu Schäden durch Ruß und Rauch gekommen ist. Unter anderem ist auch das Hauptstromkabel und der Verteilkasten zerstört worden. Es hat nicht viel gefehlt, dass das Feuer auf den Dachstock übergriffen hat. Nach Angaben der Feuerwehr hat das Gebäude gerade noch so gerettet werden. Trotzdem hat man sich von den Nazis nicht einschüchtern lassen. Alle geplanten Veranstaltungen haben trotzdem stattgefunden. Aus der Reaktion ruft die KTS jetzt auch zu einer Demonstration am 14. November in Freiburg auf. Weitere Informationen findest du unter www.kts-freiburg.org. In Lörrach und Umgebung ist es nach den Brandanschlägen in der Nacht auf den 9. September auch auf die KTS zu Hausdurchsuchungen bei 8 Nazis gekommen, die mit dem Thomas Baumann zusammengeschafft haben. Bei der Durchsuchungsaktion im Raum Lörrach hat die Polizei verschiedenste Computer und Datenträger, rechtsextremes Material und bei einer Person auch chemische Substanzen sichergestellt, die zur Sprengstoffherstellung verwendet werden könnten. Die Lörracher Polizei und das unterstützende Landeskriminalamt werten jetzt das umfangreiche Material aus, erklärt der Lörracher Staatsanwalt Dieter Inhofer auf Anfrage. Die Ermittlungen bezogen sich aber nicht auf die Bildung von einer kriminellen Vereinigung. Ob die Behörden auch Verbindungen der Nazis in die Schweiz über ein Rechtshilfegesuch prüfen lassen, hat der Inhofer nicht kommentieren wollen. Der untersuchungshaft sitzende mutmaßliche Bombenbastler hat bisher keine Aussagen und eben keine Angaben zur Sache gemacht. Seine Verteidigung hat keinen Antrag auf Haftprüfung gestellt. Das soweit zu dem ausführlichen Bericht über den mutmaßlich oder eben wahrhaftig Bombenbastler Neonazi Thomas Baumann. La couleur d'un humain aura de la signification.
illusions comparées à ses yeux.